Ein Thema heute Morgen ist übernatürliche Hoffnung. Das ist doch schön. Das ist ein super Satz. Und die Zusammenfassung von den Römerbriefen war schon im ersten Kapitel bis zum dritten Kapitel geschieht. Das werde ich einfach jetzt ein Recap machen für diejenigen, die da nicht waren oder einfach das nochmal zu verinnerlichen. In Kapitel 1 hat Christian darüber gesprochen, dass die ganze Menschheit ist hoffnungslos in Sünde gefangen und braucht Rettung. Und bevor Christian das gesagt hat, hat Paulus das gesagt. Und dann der zweite Kapitel sagt, dass diese Rettung geschieht allerdings nicht, indem Menschen versuchen, die Gesetze der Tora zu halten. Und dann der dritte Kapitel, Gott hat die ganze Welt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gerettet, sowohl Juden als auch Heiden, allein aus Glauben an Jesus Christus. Und dadurch ist Gottes Zorn abgewendet und wir sind gerecht erklärt, ohne Schuld. Jedes Mal, dass du gerecht oder die Gerechtigkeit liest in die Bibel, dann schreib daneben, dass mein Gott meint mich. Weil das hilft dir, nicht zu denken, oh, das sind die anderen, sondern es hilft dir, das zu verinnerlichen. Nein, Gott meint mich. Er redet jetzt gerade über mich. Ich bin gerecht gemacht worden. Und wir werden jetzt Kapitel 4 anschauen. Und hier steht es als einfach den Titel, gerecht allein durch Glauben, nicht durch Werke. Heute Morgen, ich glaube, Gott möchte ein paar Steine aus dem Weg räumen in manche Leutes Gedankengänge. Er möchte auch Mauern zerreißen. Es sind manche von euch, ihr seid wirklich aufgewachsen, eine gute Tat bringt dich weit in den Himmel. Und diese Gedankengut möchte Gott eigentlich ein bisschen bombardieren. Weil er hat einen anderen Weg, der viel befreiender ist, viel erlöster ist und der uns eigentlich bringt, aus der Liebe hinaus zu Gott, dass wir gute Werke automatisch dann tun. So, wir lesen heute in der Hoffnung für alle Übersetzung und sei so frei, in eure Übersetzung natürlich auch zu lesen. Dann könnt ihr das vergleichen. Und Paulus geht jetzt zurück zur Geschichte von Abraham in 1. Mose 15. Bevor Israel irgendwelche Gesetze der Tora bekommen hatte, wurde Abraham in Gottes Augen für gerecht erklärt. Ich finde das so genial. Wir sehen den Gebote und denken, da hat Gott das geklammert und hat gesagt, das ist die Gerechtigkeit. Aber das hat er nicht. Er ist Abraham begegnet. Und da war schon Gerechtigkeit sichtbar und spürbar zu sehen. Und wie es ihm das gelungen ist, das werden wir gleich lesen. Weil er doch nur ein Mensch und Sünder war, wie wir alle ohne Jesus es waren. Abraham war kein großer Held. Der hat heldenhaft Sachen gemacht, aber er war Mensch. So lass uns beginnen, die erste Verse zu lesen, Römer 4, Vers 1. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen, sagt Paulus. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? Damit hatte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Und du kannst dieses Zitat auch lesen in 1. Mose 15, 6. Und hier lesen wir natürlich ein wichtiges Wort. Vertrauen. Bei Abraham und Isaac Reloaded habe ich auch ein bisschen darüber geredet, über diese Vertrauen. Und ich habe ein besonderes Wort erwähnt, Hineni. Und Hineni bedeutet nicht nur, hier bin ich, sondern es bedeutet, bevor ich alle Fakten weiß, hier bin ich. Ich bin startklar. Das ist, was es bedeutet. Bevor ich alles schon geplant habe, gesehen habe, vorausschauend erahnt habe, Das ist genau der Punkt. Abraham musste es nicht wissen, weil er wusste ganz genau, zu wem er es sagt. Und dieses Vertrauen war nicht auf die Umstände oder auf die Pläne, es war genau auf seinen Gott. Und deshalb konnte er das sagen, Hineni, hier bin ich. Und jedes Mal, wenn du im Neuen Testament das Wort Glauben oder Vertrauen liest, stammt es von einem griechischen Wort, das heißt Pisteuo. Und es bedeutet so viel mehr als nur etwas im Kopf zu glauben. Es bedeutet Glauben an etwas, sich jemand anvertrauen, sich verlassen auf jemanden, festhalten auf eine Zusage von jemanden. Und das ist, was Abraham hier beschrieben hat, was sie vorhin erzählt hat. Auf Gott. Das ist alles, was Gott ist. Auf ihn ist Verlass. Und dann beginnt Paulus ein Vergleich von Leistung und Lohn ab Vers 4. Es ist doch so. Wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Und davon hat schon König David gesprochen, als er den Menschen glücklich nannte, der von Gott ohne jede Gegenleistung angenommen wird. David sagte in Psalm 32, 1 und 2, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Und ich möchte euch kurz ein Bild hier geben. Diese Zudecken ist bei den Menschen, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei mir ist es aber trotzdem noch da. Es ist zwar zugedeckt, aber es ist da. Aber Gott sagt hier, er deckt es zu und Gott ist der Einzige, der die Vollmacht hat, es aufzudecken. Und er entscheidet sich, das nicht zu tun. Wenn wir vor ihm kommen, wenn wir Dinge bereuen, wenn unser Herz aufrichtig Vergebung braucht. Paulus beschreibt hier, dass Gott nicht nach dem Leistungsprinzip mit uns abrechnet. Er sagt in Vers 5, aber bei Gott ist das anders. Streicht es mal ganz dicke in eure Bibeln oder auf eure iPhones oder Android. Kannst du machen, kannst du leuchten. Alles Mögliche geht euch. Du kannst bei Gott nichts erarbeiten. Nicht unsere guten Taten, unsere Werke sind es, die uns vor ihm gerecht machen. Wenn du irgendwas begreifst heute Morgen, ich hoffe, das ist es. Es gibt nicht einen Ausgleich. Wenn ich das mache, dann kann ich machen, was ich will, weil dann mache ich wieder ein gutes Werk und dann gleicht sich aus. Das tut es nicht im Leben. Das ist nicht, wie Gott denkt und das ist nicht, wie er agiert. Vertrauen. Glaube auf das, was er sagt, dass er tut und wirkt. In Vers 9 bis 12 stellt Paulus dann die Frage, ob Davids Worte aus Psalm 32 nur für die Juden gelten. Ich liebe sowas. Paulus stellt Fragen, nicht eigentlich, dass die beantwortet werden von den Menschen, die das zuhören. Sondern er hat ein großes Spektrum und ich bin überzeugt, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, hey, stell diese Frage, weil es wird aufgeschrieben, damit Generationen zu Generationen zu Generationen, nicht Juden, sondern Gläubige werden das lesen und die werden beruhigt sein. Weil es gilt nicht nur für die Juden. Seid ihr beruhigt heute Morgen? Das gilt für dich. Ja. Yeah. I'd flip out, you know. Paulus sagt dann aber, dass Gott den Abraham seine Anerkennung schon vor seiner Beschneidung zusprach. Also vor dem Erkennungszeichen eines jüdischen Mannes. Seine Beschneidung war ja nur das äußere Zeichen seiner inneren Beschneidung des Herzens. Und wie wir letzte Woche in Kapitel 3 gelesen hatten, so, also Abraham, Stammvater des Glaubens, für alle Unbeschnittenen und ebenso für alle Beschnittenen. Was für eine Erleichterung. Aber nur die äußere Beschneidung, sagt er, reicht nicht aus, um zu Abrahams Glaubensnachkommen zu zählen. Und wieder betont er, es ist nicht das, was du tust, wird dir gelingen, dazu gehören. Dazu zugehören. Das ist immer ganz schick. Genau. Und wir lesen hier im Vers 12. Doch Abraham ist ebenso der Vater der Beschnittenen. Allerdings genügt die Beschneidung nicht, um zu seinen Nachkommen gezählt zu werden. Entscheidend ist vielmehr, dass wir seinem Beispiel folgen und denselben Glauben haben, den unser Vater Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Was hatte Abraham? Hier bin ich, Hineni. Ich vertraue dir. Ich glaube an dich, weil ich erlebt habe, wie vertrauenswürdig du bist. Gott musste es immer wieder eigentlich Abraham in kleine Dinge auch bewiesen haben, dass er ein Gott ist, auf dem es verlass. Dass er so vertrauenswürdig und so liebenswürdig ist, dass Abraham entschieden hat, ihm zu folgen, ihm nachzugehen. Wir werden Leute folgen, wenn die allmächtig sind. Wir werden Leute folgen, wenn die Charisma haben. Wir werden sogar Leute folgen, wenn die etwas Gutes von die Lippen von sich geben. Aber du wirst nur folgen für eine Weile und dann wirst du aufhören. Weil was es braucht, ist diese Urvertrauen, dieses Vertrauen, das Gott eigentlich gepflanzt hat in jeder Einzelne von uns, damit wir eine Echo erleben, wenn wir Gott begegnen. Wir brauchen diese Echo. Gott, bist du da? Hier bin ich. Oh, cool. Das ist diese Echo in uns. Und das geht weit hinaus, als was ein Mensch überhaupt erzeugen kann oder tun kann. Weil wir nicht göttlich sind. Wir sind fehlhaft, stimmt's? Und dann lesen wir weiter in Vers 13 bis 16. Gott hatte Abraham versprochen, dass er und seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz erhalten würden. Aber diese Versprechen gab Gott nicht, weil Abraham das Gesetz erfüllte, sondern weil er Gott unerschütterlich vertraute. Damit fand er Gottes Anerkennung. Würde dagegen die Zusage für die gelten, die sich auf die Erfüllung des Gesetzes verlassen, dann wäre der Glaube außer Kraft gesetzt und Gottes Versprechen würde aufgehoben. Tatsächlich bringt uns das Gesetz nichts als den Zorn Gottes ein. Warum bringt es Gottes Zorn ein? Weil du es jedes Mal nicht erreichen kannst. Da ist diese Gap, du kannst es nicht erfüllen als Mensch. Nur da, wo es kein Gesetz gibt, kann man auch nicht dagegen verstoßen. Und deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hatte, sollte ja ein Geschenk sein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig, und zwar für alle Nachkommen von Abraham. Das sind nicht nur die Juden, die das Gesetz haben, sondern auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Und deshalb ist Abraham der Vater von uns allen. Deshalb. Gott gab Abraham und alle seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz. Stell dir mal vor, Gott würde zu dir kommen und sagen, so, mach die Augen auf, schau die Sterne an. Es sind viele. Ja, gut. So wird dein Nachkommen sein, aber viel, viel mehr. Was macht es mit einem? Erweckt es in dir einen Glauben, wo du sagst, boah, ja Gott, ich sehe es, was du siehst? Oder erweckt es in dir, ich hoffe, also ich bin mir nicht so sicher. Es sind schon viele. Und nicht, weil Abraham oder seine Nachkommen das Gesetz erfüllten. Nein, weil sie Gott unerschütterlich vertrauten. Ich möchte hier etwas sagen und das ist nicht auf den Kopf zu hauen. Wir haben im Leib Christi gelernt, wir dürfen ein bisschen glauben und wir denken, Gott ist zufrieden damit. Wir denken, wir kennen Gott, weil wir ein bisschen ihm vertrauen. Und dann ist er glücklich mit uns, dann begegnet er uns. Und weißt du, aus seiner Gnade, du kannst eine Sünde sein. Das bedeutet einfach komplett kein Interesse an Gott haben. Und Gott kann trotzdem dich begegnen. Einfach weil er Gott ist. Weil er dir beweisen möchte, dass er dich liebt. Aber weißt du, was er sucht für sein Braut? Soll ich sagen? Er sucht ein Braut, der wirklich vertraut. Nicht ein Braut, der an Altar steht und sagt, ja, ich wollte ja sagen, aber jetzt habe ich Zweifel. Ich habe die ganze Vorbereitung gemacht, aber irgendwie sitzt das nicht so richtig. Das ist nicht, warum Gott zurückkommt. Gott kommt zurück und es ist echt interessant für eine Braut, der makellos und tadellos ist. Und ich habe gedacht, okay Gott, dann sind wir echt verloren. Weil wir makellos sind, weil wir Flecken an uns haben. Aber wisst ihr, wie die Bibelvers weitergeht? Es geht, dass Gott es vollbringt. Gott es vollbringt in uns. Ihr müsst echt das mal anschauen. Ich gebe euch das dann später. Aber das kommt mir einfach jetzt. Bist du volles Vertrauen? Hast du Glauben in deinem Gott? Wenn wir genauso unerschütterlich vertrauen, sind wir die Glaubensvertrauensnachkommen Abrahams, weil wir seinem Vorbild folgen. Und somit macht Abrahams Vertrauensvorbild ihn zum Vater des Glaubens für uns alle, die wir genauso Gott vertrauen. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Begegnung sagen, weil ich glaube, es rattert im Kopf. Ja, aber wie? Man zweifelt schon, man hat Fragen, wie? Aber man will Gott gefallen, wie geht das dann? Und ich hatte diese Woche, wo ich wirklich immer wieder, oh Gott, es tut mir so leid. Fall immer wieder in das kleine Ablenkung, der immer versucht hat, mich da zu halten. Kennt ihr diese kleine Ablenkung im Leben? Und die sind so emotional auch manchmal. Und da bin ich glaube, die ganze Woche, es tut mir leid, ich bin wieder reingefallen. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, wo mein Glauben steht. Was ist denn mit mir los? Und Gott hat mir etwas offenbart. Dein Glauben ist da, Kerstin. Weißt du warum? Weil du zu mir kommst. Weil du es mir wieder abgibst. Immer wieder. Das ist Glauben, Leute. Das ist ein Fundament, wo Glauben wachsen darf, das will ich damit sagen. Glauben ist natürlich dann weiter zu sehen, als was du gerade fühlst oder spürst oder erlebst. Aber ich glaube, wir als Christen müssen diese Beziehung und diese Intimität mit Gott so haben, dass wenn wir denken, wir fallen, wir rennen gleich zu ihm. Warum? Weil er der Antwort ist. Weil auf ihn ist Verlass, der Einzige, der dein Herz und deine Seele trösten kann. Der Einzige, der wirklich eine Antwort dir geben kann, wo es sitzt. Mehr als ein Gefühl und mehr als ein guter Gedanke. Mehr als ein perfekter organisatorischer Plan. Was aber glaubte Abraham eigentlich? Was hat ihm so eine Anerkennung bei Gott eingebracht? Da lesen wir ab Vers 17. So sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das. Denn Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nix ins Leben ruft. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne im Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Ab Vers 19, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre. fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Und deshalb fand er Gottes Anerkennung. Die natürliche Hoffnung war, du kannst keine Kinder erzeugen. So mit 86 macht er aus, weil Sarah sagt, hey, du kannst meinen Magd nehmen, nimm sie doch, zeuge Kind, weil hey, wir sind relativ alt. Und das war die natürliche Hoffnung. Und da kannst du eine ganze Predigt drauf, also mein Kopf ist ein bisschen zersprengt, als ich das alles las, da kommt eine Predigt daraus. Weil der Hammer ist, warum straft Abraham nicht, weil er so Ishmael erzeugt? Warum tut er es nicht? Tune in, das kommt, Werbungsslot zu Ende. Und die übernatürliche Hoffnung war, Gott wird dir Kinder schenken. Und wer kennt Hebräer 11, Vers 1? Und ich werde das kurz lesen aus der Elberfelder. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Meditiere danach. Diese Woche, meditiere danach. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, und deshalb nennt sich's Glaube. Wenn du immer alles sehen könntest, dann brauchst du keine Glaube. Aber die übernatürliche Hoffnung, wer braucht die übernatürliche Hoffnung heute Morgen? Yes. Genau. Diese übernatürliche Hoffnung verwandelt sich in Glaube. Hoffnung kannst du anfangen, aber du brauchst die übernatürliche Hoffnung, der das dann die Glaube erweckt, gestärkt und sichtbar wird. Abraham vertraute seinem Gott, erkannte ihn als einen Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Und was tat Abraham? Er hat gegen natürliche Hoffnung auf übernatürliche Hoffnung hin geglaubt. Schreib mal das auf, das ist so ein super Satz. Er hat gegen natürliche Hoffnung auf übernatürliche Hoffnung hin geglaubt. Er wusste den Unterschied. Und wo diese Welt sagt, es ist nicht möglich, da sagt Gott, in meinem Reich ist nichts unmöglich. Da, wo Wüste und Dürre ist, da glauben wir, dass Gott es blühen lassen wird. Da, wo Krankheit ist, da vertrauen und hoffen wir übernatürlich auf Gottes Heilungskraft. Wisst ihr was, wenn ihr vorne kommt für Gebet am Sonntag oder am Dienstag, wenn ihr betet vor eurer Familie, Freunde, Bekannte, Leute, die krank sind, wir kommen nicht zusammen zu jammern. Wir kommen nicht zusammen, Emotionen auszutauschen vor Gottes Thron, wie alles so schlimm ist, sondern wir kommen zusammen, weil wir glauben, dass das, was Gott in sein Wort zig Jahre schon gemacht hat, durch Jesus wirklich gezeigt hat und das Wort wurde offenbart, wir glauben, dass heute, dass Gott Wunder tut. Wir sind überzeugt davon. Ich weiß jetzt nicht, Rebecca, hättest du Lust, deine Zeugnis kurz zu geben über die Wunder, das Gott bei dir gemacht hat? Yes.
Yes, genau. Und zwar, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das war im September diesen Jahres, hatte ich immer mal wieder so körperliche Schmerzen und Symptome, vor allem im Unterleibsbereich. Immer wieder einfach gebetet gegen diesen Schmerz, aber irgendwann wurde er so schlimm, dass wir dann also zum Arzt gefahren sind. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, als es so runtergestrahlt ist, also es war hier so im Unterleib und hat dann so runtergestrahlt ins untere linke Bein, sodass ich teilweise nicht mal mehr auftreten konnte. Und da wusste ich dann, okay, jetzt ist Zeit zum Arzt zu gehen, das abchecken zu lassen. Dann war ich bei der Gynäkologin. Erst war ich beim Hausarzt, die haben mich zur Gynäkologin geschickt, weil die gesagt haben, das sollte was im, also ist wahrscheinlich was mit, hat mit den Eierstöcken zu tun. Und bei der Gynäkologin wurde dann herausgefunden, dass an diesen Eierstöcken eine recht große Zyste war. Genau, jetzt ist es nicht etwas Seltenes, was bei Frauen auftreten kann. Nur hatte diese Zyste einen recht großen Durchmesser und auch einen festen Anteil. Viele von euch kennen ja meine Vorgeschichte, dass ich auch am Darm mehrmals voroperiert war, dass ich da eine lange Krankheitsgeschichte hatte. Und der Zustand der Chirurgen oder die Aussage der Chirurgen damals war auch, dass man nicht mehr operieren sollte. Also man sollte jede weitere OP vermeiden durch die Verwachsungen, dadurch, dass Organe nicht mehr so liegen, wie sie sind und auch, dass jede weitere OP eigentlich lebensgefährlich wäre. Das heißt, diese Aussage der Gynäkologin, ja, da ist eine Zyste und diese sollte man operativ entfernen, die hat einfach ganz viel bei mir bewegt, wo ich so dachte, das kann nicht sein. Ich weiß, was die Risiken sind. Die Gynäkologin von mir war auch mit meiner Geschichte vertraut und die hat auch gesagt, sie weiß, dass da keiner rumdoktern will und da wahrscheinlich keiner die OP durchführen möchte. Deswegen würde sie mich jetzt in eine Klinik überweisen und man müsste das Ganze auch auf Tumormarker untersuchen, durch diesen festen Anteil, der in der Zyste zu sehen war. Der feste Anteil war noch nicht durchblutet. Wenn das durchbluten gewesen wäre, dann hätte man gleich gesagt, das ist höchstwahrscheinlich ein bösartiger Tumor. Und dann wäre die ganze Situation nochmal ganz anders gewesen. So, ihr könnt euch vorstellen, ich bin von einem, okay, blöd, dass da ein bisschen irgendwie Schmerz ist, bis hin zu, okay, jetzt war ich beim Arzt, bis hin zu Daniel angerufen, er war mit im Auto und hat im Auto gewartet, genau. Und ich bin reingekommen und dachte, okay, das kann nicht wahr sein. Ich hatte viele Jahre an Klinikerfahrungen, hatte auch nicht immer die besten Erfahrungen mit Chirurgen, auch wenn die einen super Job machen. Habe mich oft nicht gehört gefühlt und habe richtig gemerkt, wie meine Gedanken gleich schon gingen Richtung, okay, ich muss jetzt in diese Klinik, ich muss das gut erklären, ich musste irgendwie schauen, dass ich ernst genommen werde. Und gleichzeitig war das Krasse, dass Daniel und ich Monate vorher auf dem Herzen hatten, uns mit dem Thema Abendmahl zu beschäftigen und mit dem Thema Glauben an Heilung. Mich hat seit Anfang des Jahres immer wieder das Thema Heilung bewegt, bewegt mich auch immer noch. Und wir haben dann seit Juni, glaube ich, hatten wir angefangen, tatsächlich so täglich Abendmahl zu nehmen, dieses Buch zusammenzulesen und wirklich zu gucken, okay, was bedeutet das, auf Jesu vollbrachtes Werk am Kreuz zu schauen und ihm zu glauben, aber auch ehrlich darüber zu sein, okay, wo habe ich gerade nicht Glauben? Und ich saß in diesem Auto und wir haben dann auch gebetet, wir haben dann Mama und Papa auch Bescheid gegeben gleich und auch engen Freunden von uns. Ich hatte auch so ein Ultraschallbild mitbekommen von dieser Zyste mit festem Anteil und habe gemerkt, dass ich nicht richtig glauben konnte. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich so diesen Kampf hatte. Jesus, ich will glauben, dass das, was du am Kreuz getan hast, mehr als genug ist und dass dieses Wunder schon vollbracht wurde vor mehr als 2000 Jahren. Aber meine Gedanken und meine Seele in mir sind gerade dagegen gefühlt und sind so, ich kann das nicht glauben, was sollen wir jetzt machen? Und da war so eine Angst und ich habe richtig gemerkt, wie ich so ein Stück weit diesen Glauben hatte, okay, Jesus, ja, ich bete da jetzt. Und gleichzeitig war aber schon eine innere Vorbereitung, wie gehe ich mit den Ärzten um, wie planen wir die OP, der Daniel hat dann Klausuren, wie machen wir das? Und ich habe dann gemerkt, wie der Heilige Geist mir einfach zugesprochen hat, Rebecca, glaube. So bring diesen Unglauben, den du auch hast, ehrlich vor mir. Das ist okay, da ist keine Verdammnis. Gott weiß ja eh schon, was in unserem Herzen vor sich geht. Also es war eher für mich so diese Überwindung, okay, das ehrlich vor ihm zu bringen. Und stell dich nicht auf das ein, was sein wird, sondern halte jetzt erstmal an dem fest, was du glauben möchtest. Und ich bin dann mit Gott auch die nächsten Tage dann wie auf so eine Reise gegangen, habe auch gemerkt, okay, irgendwie muss ich mein Herz davon überzeugen, von dem, was mein Kopf rational weiß, dass Jesu Blut am Kreuz genug war. Und habe dann auch gesagt, okay, Jesus, wie mache ich das? Und es war immer wieder einfach dieses, ihr nehmt Abendmahl und ihr schaut auf mich, bis dein Herz das glauben kann. So, das war nicht name it, claim it, sondern es war ein, okay, ich richte meine Gedanken auf das, was Jesus getan hat und dort, wo Ängste hochkommen wollen, da bringe ich sie jedes Mal neu zu ihm, bis mein Herz das wirklich glauben kann und die Angst geht. Und dann haben wir das gemacht. Ich hatte auch schon einen Kliniktermin ausgemacht dann. In 2 Wochen war der, um dann nochmal zu gucken, wie man eventuell diese OP eben umsetzen kann. Und ich habe richtig gemerkt, wie über die Tage hinweg mit dem Abendmahl mein Glaube voll gestärkt wurde, dass ich auch gemerkt habe, da war so eine Vorfreude. Boah, ich will dieses Wunder sehen. So, Jesus, ich glaube wirklich, das ist möglich. So, was ist, wenn wir dieses Wunder sehen? So, und ich war dann dort in der Klinik, bin da morgens hingefahren und da wurde dann nochmal ein Ultraschall gemacht. Und erst war ich so ein bisschen, oh, die Zyste ist immer noch da. Also ich hatte dieses Bild vor Augen, ich wusste so, okay, die Zyste ist noch da. Aber irgendwann habe ich genauer hingeguckt und habe gemerkt, dieser feste Anteil war weg. Und das war ja das, was so am gruseligsten für die Gynäkologin war, weil das wäre eventuell eben Krebs gewesen. Und dann hat die Gynäkologin in der Klinik auch gesagt so, ja, der feste Anteil ist weg. Das ist wie, wenn sich das irgendwie aufgelöst hat. Und ich war so schon innerlich so, okay, cool, danke Jesus. Ey, wir glauben einfach weiter, dass du dein Werk hier vollbracht hast schon am Kreuz und dass sich das hier auch manifestiert in meinem Körper. So, das ist der Anfang, aber wir glauben für mehr. Und die hat dann nochmal auch Blutmarker abgenommen und da kam auch nichts raus, war alles top. Aber ich wollte, dass diese Zyste trotzdem noch weggeht. Und ich glaube, da ist dann nochmal eine Woche vergangen oder zwei. Und dann hatte ich so nochmal eine gynäkologische Untersuchung bei mir außerhalb der Klinik vor Ort und war dort wegen einer regelmäßigen Untersuchung. Und dann hat die nochmal einen Ultraschall gemacht und dann war die Zyste einfach vollkommen weg. So, das war so krass einfach zu sehen, wie Jesus da wirklich einfach das weggenommen hat. Da einfach kein harter Anteil war, keine Zyste mehr war. Und ich war so überrascht, weil ich bin ja wegen einer regelmäßigen Untersuchung dorthin, habe zwar immer noch geglaubt und gebetet, aber ich habe gar nicht damit gerechnet, ah, okay, heute ist der Tag, wo wir nochmal gucken, wie das ist, sondern da war einfach keine Angst mehr. Und das, was ich einfach mitgeben möchte, wo ich echt ermutigen möchte, ist, was mich so berührt hat in dem gesamten Prozess, war so diese Spanne von, okay, was mache ich mit der Realität, die ich so spürbar erlebe und was mache ich mit dem vollbrachten Werk Jesu? Okay, da ist Glaube, aber ich glaube auch, dass wir ehrlich werden dürfen, wo Unglaube ist. Und ich glaube, dass wir manchmal als Christen vielleicht sogar verlernt haben, zu sagen, hey, weißt du was, da ist Unglaube. Sondern man verdeckt das dann vielleicht mit, oh, da ist Angst, da ist Emotion und so. Aber eigentlich dürfen wir es, glaube ich, manchmal auch so benennen, okay, da ist ein Unglaube, weil das ist ein Konflikt zu dem, was wir eigentlich aus der Bibel lesen, was Wahrheit ist. Und dass Gott es schon längst weiß und auch ganz genau weiß, wie wir unser Herz überzeugen können. Und ich glaube, dass da der Schlüssel ist, eben dieses Meditieren und auch immer wieder so an seinem Wort festhalten.
Vielen Dank, Rebecca. Ja, zweierlei Sachen. Das Abendmahl ist eine Erinnerung an was Jesus gemacht hat. Es ist nicht ein magisches Tat. Und der Leib Christi darf seine Schwächen Gott gegenüber immer wieder aussagen und zeigen. Und der Leib Christi darf wieder glauben, übernatürlich hoffen. Ha, was für ein Geschenk. Und jetzt kommen wir einfach zum Schluss. Vers 18 steht hier: Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf. Heute Morgen, obwohl alles hoffnungslos erscheint, dein Gott ist treu. Sondern glaubte diesen Worten, das ist, was Abraham tat. Und so wurde er zum Stammvater vieler Völker. Und das ist genau das, was uns heute eigentlich trifft. Dass durch seinen Glauben von Gott bestehen konnte, ist nicht seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern für uns. Wir lesen diese Dinge nicht, weil es einfach ein GUI-Gefühl gibt. Manchmal lese ich wirklich in der Bibel, weil ich sage, hey, ich brauche jetzt was Schönes zu hören. Ich brauche was Tolles. Ich lese jetzt eine Geschichte oder ein Gleichnis, wo es einfach tröstlich ist oder wo Jesus etwas getan hat für jemand anderen. Und ich lese es bewusst, weil es einfach mir gut tut. Aber manchmal muss ich die Bibel lesen, weil ich Dinge einfach nicht hier auf Erden kapiere oder verstehe. Und ich brauche es immer wieder zu lesen, damit ich diese übernatürliche Hoffnung erlange in mein Leben. Und dann manchmal muss ich Bibel lesen, weil ich einfach meinen Gott noch besser kennen möchte. Weil er ist der Gott, der übernatürlich Hoffnung schenkt. Aber wie ist er so drauf? Und dann erkundigt man sich. Man findet das mehr und mehr raus. Wo fehlt dir heute diese übernatürliche Hoffnung? Und nicht diese, ich hoffe, es regnet nicht heute. Es ist eigentlich, wir brauchen eigentlich ein anderes Wort für hoffen da. Wenn jemand das weiß, bitte patentier es und schick es rein. Erwarten, ja. Erwarten ist ein gutes Wort. Die Hoffnung, die automatisch zum Glauben führt. Und wo darfst du dir heute übernatürliche Hoffnung bei Gott holen und ihn glauben, dass er entgegen aller natürlichen Hoffnung in deinem Leben eingreifen wird? Gott hat keine Lieblinge. Er hat keine, die er sagt, die sind auserwählt und deshalb geschieht das bei denen und bei der anderen nicht. Das ist nicht unser Gott, weil wenn Gott dasselbe ist, gestern, heute, in alle Ewigkeit, dann muss er ein Fundament von sich haben, der immer konstant treu und gleich ist gegenüber jeder Mann und jeder Frau. Es ist einfach so. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, da wo du brauchst übernatürliche Hoffnung heute, dann in der Zeit, wenn wir einfach ein bisschen Lobpreis machen, jetzt kurz zum Ende, zum Schluss. Dann komm einfach zur Seite und schäm dich nicht. Ich möchte dich echt ermutigen, schäm dich nicht. Schäm dich nicht für was du vielleicht gestern getan hast oder vorgestern. Oder Monaten vielleicht, schäm dich nicht, sondern komm einfach und sag, ich brauche diese übernatürliche Hoffnung. Ich brauche diese Glaube, der in mir heranwächst und sichtbar wird. Nicht nur in meinem Leben, sondern in anderen. Und es kann wirklich, was du vielleicht denkst, banale Dinge sein. Ich bete für Parkplätze, weil ich weiß, dass das für Gott nicht banal ist. Wenn es mir wichtig ist, dann ist es Gott genauso wichtig. So, wenn du etwas hast und wo du denkst, boah, kann ich das wirklich sagen? Das ist nicht so der Wow-Geschichte, aber ich bräuchte Gebet dafür. Dann einfach sei mutig und komm. Und da werden ein paar hier stehen.